Mein Titel für heute ist Individuell und Gemeinsam. Individuell und Gemeinsam. Nun, was ist unsere individuelle Verantwortung in unserem Leben und auch in der Kirche? Und welche Verantwortung trägt die Kirche kollektiv als Gruppe, als Körper oder Leib? Und zu welchem Zweck? Individuell haben wir die Pflicht, das Richtige zu tun, Gottes Gesetze zu halten, weil wir selbst für unser Handeln zur Rechenschaft gezogen werden. Und es liegt an dem Einzelnen, es in das Königreich zu schaffen. 2. Korinther, Kapitel 5 und Vers 10. Für die erste Stelle. Und ich habe weniger als 100 heute. Weniger, meine ich. 2. Korinther, Kapitel 5 und Vers 10 fangen wir an. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf das eine jede empfange nach dem, was er getan hat im Leib, es sei gut oder böse. Und dann auch in Matthäus Kapitel 12, Vers 36 und 37. Matthäus Kapitel 12, Vers 36. Ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tage des Gerichts von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie reden. Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Wir haben eine große Verantwortung für uns selbst, Gutes zu tun, weise Entscheidungen zu treffen. Und wir haben große Herausforderungen, Forderungen in Zeiten, in denen wir auf die Probe gestellt werden. Unsere Antworten und unsere Handlungen werden nicht nur von anderen, sondern auch von Gott betrachtet. Und manchmal sind wir vielleicht ein wenig zu schnell, um zu verurteilen, um mit dem Finger zu zeigen, anstatt uns selbst zuerst zu betrachten. Was sagt Gott über die Beurteilung von anderen, wenn es um unser eigenes Urteil geht? Römer Kapitel 14 und Verse 10 bis 12. Römer Kapitel 14 und Vers 10. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben in Jesaja Kapitel 45, Vers 23. So wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen Gott bekennen. Vers 12. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Wenn es um unsere individuelle Zukunft geht, kann ich, wie wir schon gehört haben, kann ich sie nicht retten und sie können mich nicht retten. Genauso wie sie niemanden außer sich selbst retten können. Gott sieht auf sie, so wie er auf mich schaut. Am Ende werde ich Rechenschaft für all die Dinge geben, die ich getan habe, so wie sie Rechenschaft ablegen werden. Und es liegt an mir. Genau wie wenn wir am Passa teilnehmen. Wir tun es für uns selbst, sodass wir individuell als würdig für Gottes Königreich angesehen werden können. Ich nehme den Passa nicht für jemand anderen. Dies ist eine sehr persönliche Entscheidung, und wir müssen es sehr persönlich nehmen, da Christus für sie und mich gestorben ist. Gott hat sie und mich aus dieser Welt herausgerufen. Es stimmt, dass manche von uns in der Kirche wegen unserer Eltern und unserer Familien aufgewachsen sind. aber sie sind nicht der entscheidende Faktor für unsere ewige Errettung. Nein, das ist eine Entscheidung, die nur Sie und ich individuell treffen können. Wenn wir also durch ein Familienmitglied oder einen Freund in die Gemeinde berufen wurden, und Gott hat den Freund und das Familienglied gebraucht, da Gott derjenige ist, der beruft, und sich der Freund oder das Familienmitglied dann entschließt, die Gemeinde zu verlassen, folgen Sie ihnen nach. Das haben wir schon oft gesehen. Aber was hat Christus gesagt in Matthäus Kapitel 10, in Verse 34 bis 38? Matthäus Kapitel 10, angefangen in Vers 34. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Töchter mit ihrer Mutter und die Schwiegertöchter mit ihrer Schwiegermutter. Und dass Menschen Feinde werden, seine eigene Hausgenossen sein. 37. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meine nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meine nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meine nicht wert. Und sehe auch Lukas Kapitel 14 und Vers 26. Werden wir mehr davon lesen. Lukas Kapitel 14 und Vers 26 und ich lese bis 33. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es zu Ende zu führen, damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht zu Ende bringen, alle, die es sehen, anfangen über ihn zu spotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht zu Ende bringen. Oder welcher König sieht aus, um mit einem anderen König Krieg zu führen und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit 10.000 begegnen kann, der über ihr kommt mit 20.000. Vers 23. Wenn nicht, so schickt er eine Gesandtschaft, solange jener noch fern ist und bittet um Frieden. So auch jeder unter euch. Wer sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht meine Jünger sein. Nun, was ist mit uns als gemeinsame Gruppe? Zitat von einer Webseite, die über den Unterschied zwischen Individualismus und Kollektivismus spricht. Individualismus legt den Fokus darauf, das Beste für mich zu tun ist, abhängig davon, welchen Effekt dies auf die Gruppe hat. Kollektivismus legt den Fokus darauf, das Beste für die Gruppe zu tun, unabhängig von ihrer Wirkung auf Personen innerhalb der Gruppe. Aus biblischer Sicht ist keine dieser Ideologien, wenn sie ihrem vollen Ausmaß ausgespielt wird, das, was Gott beabsichtigt. Aber hat Gott das mit diesen Ideologien beabsichtigt? Gott erschuf Menschen um seinen Willen. Und das können wir in Jesaja Kapitel 43 und Vers 7 lesen, wo es sagt, alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Und weiter nicht um der Menschen willen, weil er einen Plan für sie hat. Sein ultimatives Ziel ist es, seine Familie zu vergrößern. Der göttliche Fokus für sie und mich wäre dann, das Beste für Gott zu tun, damit wir, sie und ich, ein Teil von seinem Königreich sein können. Und das lesen wir auch in Matthäus Kapitel 6 und Vers 33. Die Bibel illustriert den Wert und die Bedeutung des Individuums in einem Gleichnis in Lukas Kapitel 19 und in Vers 11. Lukas Kapitel 19 und in Vers 11. Als sie nun zuhörten, sagte er ein weiteres Gleichnis, denn er war nahe bei Jerusalem und sie meinten, das Reich Gottes werde sogleich offenbar werden. Das zeigt, wie wichtig es ist, die Dinge, die Gott uns gibt, auf richtige Weise zu benutzen und zu verwalten, weil wir individuell zur Rechenschaft gezogen werden. Ein anderes Gleichnis findet sich in Lukas Kapitel 15, in Verse 3 bis 10. Lukas Kapitel 15, Verse 3 bis 10, wo Jesus die Geschichte des Schäfers erzählt, der seine Herde verlassen hat, um ein verlorenes Schaf zu suchen. Und die Geschichte der Frau, die ihr Haus auf den Kopf stellt, um ein Geldstück zu finden. Dann lesen wir, Vers 3, er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach, welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und wenn er eines von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wer es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Vers 7, ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die er Buße nicht bedürfen. Oder welche Frau, die 10 Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet. Vers 9, und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarn und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe meine Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. So sage ich euch, es Freude von den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Beide Gleichnisse zeigen den Wert, den Gott jedem Einzelnen über die Gruppe hinaus gibt. Und Gott stellt zu gewissen Zeiten das Individuum über die Gruppe, um den Einzelnen zu zeigen, wo er oder sie sich mit spezifischen Prüfungen und Tests verbessern muss und sich selbst und auch Gott beweisen kann, dass sie des ewigen Lebens würdig sind, wenn sie bis zum Ende überwinden. Und das ist der wichtigste Punkt. Bis zum Ende. Wir sind noch nicht im Ende, aber wir müssen immer noch dasselbe machen. Aber beachten Sie auch in diesen zwei Gleichnissen, dass sich die Prüfung auf das Individuum bezieht, um seine Fehler zu überwinden. Und wenn Gott verherrlicht wird, profitieren alle, sowohl das Individuum als auch die Gruppe. Jedes Mal, wenn das Verlorene gefunden wird, freuen sich alle. Kapitel 15 und Vers 6, auch in Lukas, Kapitel 15 und Vers 6. Und in Vers 9. Werde ich nicht lesen. Aber es sagt, dass wir, wie habe ich ihn erst, dass wir gehören auch zusammen Und wir sind nicht alleine. Man könnte ruhig runterschreiben und weiterlesen, später die Zeit haben. Aber wir sind alle Teil des einen Körpers, des Leibes, das ist die Kirche. Und genau wie Christus der Hirte seine Herde ist, müssen wir auch dieselbe Einstellung haben. Die Predigerschaft in der Kirche ist auch da, um der Herde zu helfen. Denen zu helfen, die in Not sind. Gott benutzt auch die Predigerschaft für seine Absicht. Und das haben wir schon gehört im Bibelstudium, Freitagabend. Aber wir lesen das auch in Apostelgeschichte 20, in Vers 17 und in Vers 28. Das war Apostelgeschichte 20, in Vers 17 und Vers 28. Und wir lesen das weiter auch in Epheser, Kapitel 4, Verse 11 bis 16. Die Predigerschaft wird auch kollektiv von Gott durch seine Inspiration benutzt, um andere zum Arm des Predigers oder des Diakons oder der Diakonissen zu ordinieren. Und wenn es um Doktrinen geht, kommt die Predigerschaft zusammen, um diese Fragen zu diskutieren. Und basierend auf der Bibel zu einer einheitlichen Entscheidung zu kommen. Dasselbe gilt für unsere jährliche Konferenz und die monatlichen Tech-Meetings, die wir haben, die alle dazu dienen, das Evangelium zu predigen und die gute Nachricht als Zeugnis für die Vorbereitung auf das kommende Reich Gottes in die Welt zu tragen. Und, ist auch wichtig, wir müssen beten, haben wir schon oft das auch gehört, aber das ist immer wichtig. Beten gemeinsam füreinander. Denn wenn ein Mitglied kämpft, dann kämpfen wir alle. Und wir trösten einander, weil wir alle auf die eine oder andere Weise Schmerz empfinden. Direkt oder indirekt sind wir betroffen. Gott schätzt sowohl das Individuum als auch die Gruppe. Die Bibel betrachtet nicht wirklich Individualismus oder Kollektivismus als die richtige Ideologie. Stattdessen bietet sie etwas ganz anderes an, wie dies in der Beschreibung des Leibes Christi in 1. Korinther 12 dargestellt wird. Paulus sagt uns, dass einzelne gläubige Teile eines Leibes sind, von denen jeder eine unglaublich wichtige und entscheidende Rolle für den Erfolg des Leibes spielt, so wie er es sollte. 1. Korinther 12, angefangen in Vers 12. Denn wie der Leib eine ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch eine Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn nun der Fuß spreche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib. Gehört er deshalb etwa nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spreche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deshalb etwa nicht zum Leib? Vers 17, wenn der ganze Leib Auge wäre, so bleibe das Gehör. Wenn er ganz Gehör wäre, wo bleibe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Wenn aber alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Vers 20. Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist eine. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht. Oder wiederum das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind die Glieder des Leibes. die uns schwächer erscheinen, die Nächsten und die uns weniger ehrbar erscheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre und die wenig Ansehen sind, haben bei uns besonderes Ansehen. Denn was, Vers 24, was an uns ansehnlich ist, bedarf dessen nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringen Glied höhere Ehre gegeben, auf dass im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder enträchtig füreinander sorgen. Vers 26, und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder einzelne ein Glied. Zum Beispiel letzte Nacht hatten wir 9 getaufte Mitglieder jetzt in Kirche gehabt. Und wir haben alle, es war alle eine Freude, für uns alle. Eine Party bis 2 Uhr morgens. Nee, 1 Uhr morgens, Entschuldigung. Aber es war eine schöne Zeit. Und es soll auch so sein. Die verschiedenen einzelnen Teile eines Körpers funktionieren nur, wenn sie alle ein Teil des Körpers als Ganzes sind. Ein Daumen kann Dinge tun, die kein anderer Teil des Körpers tun kann. Aber nur, wenn er mit der Hand verbunden ist. In Vers 18 bis 20, was wir schon gelesen haben, oder das haben wir schon gelesen, aber ebenso ist der Körper als Ganzes ein erstaunlicher Organismus. Aber nur dann, wenn alle einzelnen Teile benutzt und gepflegt werden, was wir in Verse 25 und 26 gelesen haben. Wenn wir nun auf unsere physischen Körper Bezug nehmen, können wir sehen, wie wichtig es für unseren Körper ist, zusammenzuarbeiten. Da es so viele Komponenten für den Körper gibt, damit er funktioniert. Unsere Körper sind zerbrechlich. Das habe ich schon erlebt im Fußball. Ja. Aha. Wer ist schuld? Nee. Und, wo war ich jetzt? Siehst du, jetzt bin ich verloren hier. Wir sind Fleisch, das ist der Punkt da. Wir sind Fleisch und Blut, aus einem bestimmten Grund so geschaffen, dass wir Schmerz und Leiden zum Zwecke der Vollkommenheit erfahren können. Es ist nicht einfach, als Mensch mit dieser fleischlichen Natur zu leben, mit der wir behaftet sind, aber wir können es uns leicht machen, indem wir uns auf das Positiv und das Versprechen Gottes für Sie und mich konzentrieren. Diese vorübergehende Existenz, die wir jetzt in dieser physischen Form haben, ist ein vorläufiger Schritt zu unserer ewigen geistigen Erscheinung, in die wir in der Zukunft verwandelt werden. Aber vorerst sind wir in diesen zerbrechlichen Körpern immer noch Menschen. Einige mehr als andere. Und wir kennen Menschen, die Leiden und Behinderungen und Komplikationen haben, wenn sie ihren Körper nicht voll benutzen können, aufgrund von Verletzung oder Geburtsfehlern oder hohem Alter, da unsere physischen Körper sich weiter beschlechtern. Nun, Paulus sagt uns, dass diese Leiden für die Größe und die große Belohnung in 2. Korinther Kapitel 4 und Verse 16 bis 18, dass das notwendig ist. 2. Korinther Kapitel 4 und Vers 16. Hier, das muss ich mal ein paar Mal lesen. Darum werden wir nicht müde. Nicht wahr? Ja. Wer ist müde? Okay. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfehlt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Vers 18. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was Sichtbare ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Er litt körperlichen Schmerz gemäß Gottes Absicht in 2. Korinther Kapitel 12 und Verse 7 bis 10. 2. Korinther 12 und Vers 7. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarung nicht überhebe, ist mir gegeben ein Fall ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, dass dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Vers 10. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit. Guten Mutes in Schwachheit. Das ist schwer zu machen. Aber er hat es auch getan. In Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. So wie Gott es dem Satan erlaubte, in Hiob. Die Geschichte von Hiob kennen wir alle, aber es ist immer wichtig, wieder hinzugehen und das zu lesen, was er durchgemacht hat. Viel, viel schlimmer, als was wir durchmachen. Aber in Hiob Kapitel 1 und in Vers 1 bis 12, da lesen wir in Hiob Kapitel 1 und in Vers 1. Jemand fragte mich, ob ich mehr Geschichten geben könnte. Und jetzt, hier kommt eine Geschichte. Eine gute. Hiob Kapitel 1 und Vers 1. Es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob. Der war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. Und er zeugte 7 Söhne und 3 Töchter. Und er besaß 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Jochrinder und 500 Eselinnen und sehr viel Gesinde. Und er war reicher als alle, die im Osten wohnten. Er hatte alles gehabt, ein perfektes Leben. Man kann es so sehen, ja. Und Vers 4. Und seine Söhne gingen hin und machten ein Gastmahl, ein jeder an seinem Hause, an seinem Tag. Und sie sandten hin und luden ihre 3 Schwestern ein, mit ihnen zu essen und zu trinken. Und wenn die Tage des Mahles um waren, sandte Hiob hin und heiligte sie und machte sie früh am Morgen auf und opferte Brandopfer nach ihrer alle Zahl. Denn Hiob dachte, meine Söhne könnten gesündigt und Gott abgesagt haben in ihrem Herzen. So tat Hiob alle Zeit. Und jetzt Vers 6. Es begab sich aber eines Tages, da die Göttersöhne kamen und vor den Herrn traten, kam auch der Satan mit ihnen. Der Herr aber sprach zu dem Satan, wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe die Erde hin und her durchzogen. Der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. Der Satan antwortete im Vers 9 dem Herrn und sprach, meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet? Hast du doch ihn, sein Haus und alles, was er hat, ringsumher bewahrt? Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitz hat sich ausgebreitet im Lande. Aber strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Was gilt's, er wird dir ins Angesicht furchen. Vers 12. Der Herr sprach zum Satan, siehe, alles, was er hat, sei in deiner Hand. Nur an ihn selbst lege deine Hand nicht. Da ging der Satan hinaus von dem Herrn. Vielleicht können wir manchmal unseren Namen in Hiobs Stelle reintun. Hoffentlich wird es nicht so schlecht werden in unserem Leben. Aber wir sind auch durch Prüfungen gegangen, wie nicht genauso wie Hiob. Aber diesem Beispiel ist wichtig auch für uns alle. Weil wir gehen auch durch viele Prüfungen. Und was ist unsere Reaktion? Gott erlaubte dem Satan, Paulus für Gottes eigene Absicht zu quälen, und wahrscheinlich wollte er die Schwierigkeit des Paulus so allgemein beschreiben, dass sie auf alle Schwierigkeiten anwendbar ist. Ob der Dorn, mit dem wir heute kämpfen, physisch, emotional oder geistig ist, wir können wissen, dass Gott einen Zweck hat. Und dass seine Gnade ausreicht. Genauso wie Gott für jeden Einzelnen von uns einen Plan hat, wenn es um unsere physischen Körper geht. Er kann Leiden benutzen, um sein Werk in uns zu offenbaren. In Johannes Kapitel 9 und Vers 1 bis 3. Johannes Kapitel 9. In Vers 1, und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Manchmal suchen wir auch einen Grund, warum wir Schmerzen haben oder jemand anderer Schmerzen hat, da können wir auch manchmal denken, was hat er gemacht? War es nicht immer so? Jesus antwortet in Vers 3, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Er wies seine Jünger an, über die Ursache der Behinderung des Mannes nachzudenken, indem er sagte, dies sei geschehen, damit das Werk Gottes in seinem Leben erkennbar werden konnte. Paulus, wie wir wissen, hat viel durchgemacht und er hat viel um Christi willen gelitten. Und wir lesen darüber in 2. Korinther Kapitel 11, in Vers 22 bis 27. 2. Korinther Kapitel 11, in Vers 22. Sie sind Hebräer? Ich auch. Sie sind Israeliten? Ich auch. Sie sind Abrahams Kinder? Ich auch. Sie sind Deutsch? Ich auch. Sie sind Amerikaner? Ich auch. Canadian? Ich nicht. Nee. Aber ihr könnt was immer ihr wollt, könnt ihr da rein tun. Sie sind Diener Christi. Ich rede wieder alle Vernunft. Ich bin's weit mehr. Ich habe mehr gearbeitet. Ich bin öfter gefangen gewesen. Ich habe mehr Schläge erlitten. Ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von Juden habe ich 5-mal erhalten. 40 Geißelhiebe, weniger einen. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen. 1-mal gesteinigt worden. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist. Ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr von meinem Volk, in Gefahr von Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern. Können Sie mal vorstellen, wenn er zu uns kommt und wir wollte eine Einsalbung haben. Das ist eine große Liste. Ja? Vers 27, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße. Aber in all dem Leiden und den Prüfungen, die er durchmachte, beschrieb er seine größten Sorge in die nächste Verse in 28. Und außer all dem noch das, was täglich auf mich einstürmt, die Sorge für alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich werde nicht schwach? Wer wird zu Fall gebracht und ich brenne nicht? Wenn ich mich denen rühmen soll, will ich mich meine Schwachheit rühmen. Dies hier ist die gleiche Denkweise, die wir alle hier haben müssen. Egal in welchem Zustand wir uns befinden, in dem Wissen, dass es etwas viel Größeres gibt als diese gebrechliche physische Existenz, mit der wir jetzt leben. Während wir fortwährend sehen und hören, was auf der ganzen Welt geschieht, besonders im Einklang mit dem, was die Bibel prophezeit, erkennen wir aus erster Hand eine fortgesetzte Veränderung und die Frage, die vielen Menschen in den Sinn kommt, ist, was ist die? Wie lange haben wir noch? Kollektiv als eine Gruppe in der Kirche. Die Frage hören wir immer und immer wieder. Das ist eine gute Frage. Ich würde gerne sagen, bis morgen. Oder vielleicht nicht so früh, aber Sie wissen, was ich meine. Sind wir dann individuell bereit für die Wiederkunft Christi? Das ist die nächste Frage. Sind wir schon bereit? In einem 2003 Editorial von Norbert Link mit dem Titel Zurück in der Welt, Fragezeichen, wies er darauf hin, Christus ist noch nicht zurückgekehrt, da noch nicht sein ganzes Volk zu seiner Wiederkunft bereit ist. Wenn Christus seine Braut, die Kirche, heiratet, wird sich die Braut bereit gemacht haben. So lesen wir Offenbarung Kapitel 19, Vers 7. Weiter, das bedeutet nicht unbedingt, dass jeder, der die Kirche besucht, bereit sein wird. Dennoch möchte Gott, dass jeder, den er berufen hat, in seiner Familie ist. Und was lesen wir in 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 9? 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zu Buße finde. Weiterhin von der Editorial sagt, Gott könnte sehr wohl einige seiner Jünger für die Verzögerung der Ankunft Christi bis zu einem gewissen Grad verantwortlich machen, durch ihren Unwillen zur Reue und Umkehr und Überwindung, sowohl in ihrem eigenen Leben als auch im verdauenden Auftrag der Kirche, das Evangelium in der ganzen Welt zu predigen. Einige sind in Bezug auf die Arbeit der Kirche gleichgültig geworden und haben ihren früheren Eifer und ihre Energie verloren. Lesen wir in Offenbarung, Kapitel 3 und Vers 15. Offenbarung, Kapitel 3 und Vers 15. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. In Vers 19, welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich, so sei nun eifrig und tu Buße. Dieser Mangel an Begeisterung für Gott, sein Werk und seine Lebensweise könnte das Kommen Christi in gewissem Maße verzögern. Gleichzeitig könnte unser göttlich eifriges Verhalten individuell und kollektiv das Kommen Christi beschleunigen. Vergleich mal zu 2. Petrus Kapitel 3 und Vers 12. 2. Petrus Kapitel 3 und Vers 12. Und glaube mich nicht, das ist meine letzte Stelle. Die Halbpunkt. Nee. 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 12. Die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegennielt, das ist das Wort da. Weiter, wenn die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen. Wie wir sehen können, tragen wir alle gemeinsam als Kirche die Verantwortung, das Werk Gottes zu tun, indem wir die Welt davor warnen, was kommen wird. Und wir selbst haben die individuelle Verantwortung, bereit zu sein für Christi Rückkehr. Und wenn wir vor dem Richterstuhl gehen oder stehen, um Rechenschaft für alles zu geben, was wir in diesem Leben getan haben. Gott möchte, dass wir bereit sind und er möchte, dass wir erfolgreich sind. Und er hat uns zu diesem Zweck berufen. Ja, wir sind immer noch Menschen. Wir stolpern immer wieder von Zeit zu Zeit. Aber wir sollten niemals, niemals, niemals aufgeben. Sondern auf Gottes Stärke bauen, besonders jetzt im Licht von allem, was passiert, da wir dem Ende näher und näher kommen. Konzentrieren wir uns weiterhin auf das Ziel, damit wir bis zum Ende überwinden und ausharren können.